Wir wollen noch einen Moment der Stille haben und ich würde gerne noch ein Gebet zu Beginn der Predigt sprechen. Herr Jesus, habe Dank, dass wir heute Morgen uns versammeln dürfen, um uns dein Wort zu scharen. Habe Dank, Herr, dass wir uns in deine Nähe begeben dürfen und dass du selber zu uns reden möchtest. Ich danke dir für diese fröhliche und bekennende Gemeinde hier und bitte dich, dass wir jetzt alle zusammen vor deinem Thron uns versammeln dürfen, um dich selber sprechen zu hören. Ich bitte dich für jeden, der dein Wort hört, dass es sein Herz aufnimmt. Und ich bitte dich auch untertänigst für mich, dass du mir die Vollmacht gibst, das zu sagen, was du möchtest. So loben und preisen wir dich im Namen Jesu. Amen. Ich grüße Sie ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen im Rahmen Ihrer Bibelausstellung. Viele fragen sich wahrscheinlich, wer ist denn der Herr, der dort vorne von der Insel Sylt zu uns gekommen ist. Aber die Vorstellung machen wir ganz am Ende. Denn jetzt steht der Herr Jesus im Mittelpunkt. Und ich möchte Ihnen mit einem ganz besonderen Text diesen Morgen beginnen. Es ist ein Text aus dem 16. Kapitel des Evangeliums des Matthäus. Und jetzt will der Rechner nicht, was ist hier passiert? Das ist der spannende Moment immer. Ah doch, okay. Und möchte Sie einladen, einen ganz besonderen Bibeltext, dass wir ihn dort gemeinsam betrachten. Es heißt nämlich, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie antworteten, einige sagen, du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia und wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Da fragte Jesus sie selber, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Oder man könnte übersetzen, was meint ihr denn von mir? Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Messias, oder ins Griechische übersetzt, du bist der Christus, der Sohn Gottes des Lebendigen, oder auch übersetzt, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus antwortete ihm, wohl dir, Simon Bar-Jona, das Aramäisch und Bar heißt immer Sohn, also Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Und ich sage dir, du bist Petrus, in Aramäisch, du bist Kephas. Und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten, also die Pforten der Hölle, werden sie nicht überwältigen. Ich werde die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Wer ist Jesus? Sie haben hier gerade einen der interessantesten und wichtigsten Berichte der Evangelien gehört, denn dieses Messias-Bekenntnis des Petrus, so wie es bezeichnet wird, ist verbunden mit einer der ersten Meinungsumfragen der Welt. Ich weiß gar nicht, ob das Ihnen gerade aufgefallen ist. Und dieser Text gehört zu den ganz besonderen Stellen in der Bibel. Wenn wir uns mal kurz diesen Kontext dieses Evangeliumtextes klar machen, wird vorher berichtet, dass Jesus eine ganze Reihe von Wunder getan hat. Die Bergpredigt hatte eine große Menschenmasse angezogen, und zwar aus dem In- und Ausland. Alle waren gekommen, um diesen Rabbi zu hören. Erst haben 5.000, dann haben 4.000 Menschen erlebt, wie Jesus sie speiste. Stellen Sie sich mal vor, sowas würde heute geschehen. Also ich garantiere Ihnen, bei Leute heute wären nur noch Berichte über Jesus zu finden. Und im Heute-Journal, die Fernsehsender, die hätten Sonderberichte über diesen Mann aus Nazareth. Und die Illustrierten, die würden lauter Titelstories bringen. Ich denke mal, auf der Popularitätsskala hätte Jesus ganz oben gestanden. Nun gab es Meinungsforschungsinstitute wie Allensbach oder Emnet damals noch nicht. Aber Jesus fragt seine Jünger nach dem Meinungsbild, das sich die Menschen über ihn gemacht haben. Bevor wir darauf gleich ein bisschen genauer eingehen und dieses Ergebnis dieser Meinungsumfrage, die eigentlich für Wahlforschung sonst ja so wichtig ist, etwas genauer anschauen, wollen wir uns einmal anhören, was heute als Ergebnis rauskommt, wenn Menschen gefragt werden, wer ist Jesus? Ich habe Ihnen eine Meinungsumfrage des ERF dazu mitgebracht, die in Wetzlar ganz zufällig auf der Straße gemacht wurde.
Jesus, eine der wohl interessantesten Figuren der Weltgeschichte. Einer, dem die großen Magazine auch heute noch ihre Titelstories widmen. Der Mann am Kreuz. Das Jesulein in der Krippe. Der komische Heilige. Einer, über den die Autoren streiten. ein Mensch mit vielen Gesichtern. Wer war dieser Jesus?
Wer war Jesus? Die Frage, die überrascht mich jetzt ein bisschen.
So genau kann man das ja nicht sagen, nicht? Von uns hat ihn ja niemand gekannt.
Ja, eine große historische Persönlichkeit.
Ich denke, der Retter, ne? Oder sowas.
Ja, der Sohn Gottes sozusagen.
Jesus war der Sohn von Gott.
Jesus? Ach Gott, nee.
Er ist der Herr, mein Herr. Ich liebe ihn sehr.
Vielleicht ein netter Wanderer, der die Botschaft verkündete, dass sich die Menschen nicht alle gegenseitig totschlagen sollen. Entschuldigung, sollen.
Ein Mensch wie wir auch vielleicht.
Ein Prophet.
Eigentlich war das ein Fischer und ein armer Mann, ein Menschenfreund.
Wer war Jesus? Das ist eine gute Frage. Sagen Sie mir eine Antwort.
Wer war Jesus? Sagen Sie mir eine Antwort. In Paris gab es vor einiger Zeit auch eine solche Umfrage und es wurde dort tatsächlich geantwortet: Entschuldigen Sie, Ihre Lokalpolitiker kenne ich nicht von hier. Sie schmunzeln drüber, aber die Frage ist doch, wie sehen es die Menschen heute? Wie erkennen sie Jesus? Und das war ja genau die Frage, die Jesus hier seinen Jüngern stellte. Und fragen Sie sich doch mal ganz persönlich: Wie antworten Sie auf diese Frage? Wer ist Jesus für Sie? Vor 2000 Jahren war diese Frage von Jesus ja in ganz ähnlicher Weise gestellt, aber mit einem ganz großen Unterschied. Die Frage stellte nicht ein Mitarbeiter eines Forschungsinstituts, sondern der Menschensohn, heißt es hier in diesem Text. Diesen Titel, den haben wir gestern Abend schon mal im Vortrag gehabt. Das ist ein Titel aus der jüdischen Bibel, aus dem Alten Testament. Und er war den Juden sehr wohl bekannt, denn mit dem Menschensohn wurde der Messias, der Heiland, bezeichnet. Also halten wir mal fest, der Menschensohn, der Messias selber, fragt die Jünger: Für wen halten die Leute mich? Und die Antworten verwundern ein wenig beim ersten Lesen. Denn die Jünger antworten, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Und wieder andere, du bist Jeremia oder einer der Propheten. Eigentlich konnte ja niemand daran zweifeln, dass dieser Jesus der Rabbi von Nazareth ist. Die Leute hatten gesehen, wozu Jesus fähig war. Sie hatten gelernt und mitbekommen, mit welcher Vollmacht er predigte. Ich aber sage euch, so hatte Jesus oft in seinen Predigten die Sachen zusammengefasst. Er hatte viele Wunder getan und dennoch sagen die Leute merkwürdigerweise nicht, dass er ein großer Lehrer ist, ein erstaunlicher Wundertäter, sondern mit wem identifizieren sie ihn? Ist ihnen eigentlich bewusst, wenn sie sagen, du bist Johannes der Täufer, du bist Elia, du bist Jeremia oder einer der Propheten, von was dort die Leute reden? Alle diese Leute sind doch schon tot. Keiner von denen lebt mehr. Wieso identifizieren sie Jesus mit bereits verstorbenen Leuten? Das ist doch mehr als merkwürdig. Aber genau diese Leute, Elia und Jeremia und die anderen Propheten, von denen wusste man, dass bevor der Messias kommt, da werden sie kommen, diese alten Prophezeiungen würden eine ganz besondere Bedeutung haben. Und in Lukas wird uns das ja angedeutet. Denken Sie mal an die Verkündigung bei der Geburtsgeschichte des späteren Johannes des Täufers. Da heißt es nicht, dass Elia wiederkommt, sondern da heißt es, er, Johannes, wird einhergehen in Geist und Kraft des Elia. Und das ist ja die Erwartungshaltung, die auch das Judentum hat. Wenn der Messias kommt, wird zuvor Elia kommen, um das Volk darauf vorzubereiten. Elia war einer dieser ganz großen Propheten des Alten Testaments. Aber auch Johannes der Täufer war ein Prophet, Jeremia. Das waren alles Männer Gottes, die die Menschen zur Umkehr aufrufen, zur Buße, zur Änderung des Lebens. Wenn also die Leute, die befragt wurden von den Jüngern, meinten, Jesus sei einer dieser Propheten, der jetzt wiedergekommen ist, dann war das schon eine ganz dramatische Bedeutung. Denn sie wussten, wenn diese Propheten wiederkommen, wenn sie jetzt auftreten, so Elia, dann ist es nicht 5 Minuten vor 12, es ist 1 Minute vor 12. Jetzt kann als nächstes nur noch der Schritt folgen, der Messias kommt. Es bricht das von Gott verheißene messianische Zeitalter an. Aber eins ist bezeichnend. Kein einziger dieser Leute sagt, dass Jesus der Messias ist. Sie halten Jesus für einen ganz außergewöhnlichen Mann, ohne Frage. Aber der Messias, nein, das ist er nicht. Also für jeden Wanderrabbi wäre ein solches Umfrageergebnis ein großartiger Erfolg gewesen. Die Leute erwarteten etwas von diesem Jesus, aber nein, bitte, der Messias ist er nicht. Und nun fragt Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Und diese Frage geschah an einem ganz bestimmten Ort. Ich weiß nicht, wie mir das aufgefallen ist in der Evangeliumlesung, da heißt es ausdrücklich, dass diese erste Meinungsumfrage der Welt auf dem Weg nach Caesarea Philippi geschah. Na, Ihnen ist Sylt wahrscheinlich heute bekannter, wo ich herkomme, als Caesarea Philippi. Aber die Evangelienberichte sind nicht in einem luftleeren Raum entstanden, sondern haben sich an historischen Orten ereignet. Und was genau bei dieser Befragung Jesu passierte, lässt sich heute, und da bin ich ein Schüler von Professor Tiede, in seiner ganzen Tiefe und Dimension durch die archäologische Wiederentdeckung dieses Ortes Caesarea Philippi viel genauer verstehen. Und dann wird auch Ihre Frage, Herr Pastor, heute Morgen beantwortet, wie kann man denn hier Archäologie und dieses Petrusbekenntnis zusammenbringen, was Petrus dort gesprochen hat. Also ich lade Sie ein, heute Morgen mit mir eine kleine Reise zu machen in das Heilige Land, nach Israel, ganz hoch in den Norden, nördlich vom See Genezareth bis direkt unter die syrische Grenze. Und dort ist der Ort Caesarea Philippi. Es gibt noch ein anderes Caesarea, was Sie vielleicht als Israel-Besucher kennen, Caesarea Maritima, das nördlich von Tel Aviv am Mittelmeer liegt. Aber dieses Caesarea Philippi ist also nun ganz oben die nördlichste Stadt im antiken Israel. Die Stadt, die zur Zeit Jesu diesen Namen trug, hieß ursprünglich Panion. Und Panion, diesen Namen hat man heute noch. Die Araber können kein P sprechen. Die sagen nicht Caesarea Philippi, sondern die sagen Banyas. Nun weiß ich nicht, sagt Ihnen der Name Pan etwas? Haben Sie das schon mal gehört? Haben Sie mal Panorama gehört? Eine Panik? Oder hier Ihr Musiker, eure Flöte, die Panflöte? Woher kommt das? Nun, sobald Sie den Namen Pan hören oder einen Städtenamen, der damit verbunden ist, dann handelt es sich um ein Heiligtum des Allgottes Pan, der in der griechischen Mythologie, aber auch bei den Römern eine ganz große Rolle gespielt hat. Dieser Gott Pan war zur Zeit Jesu nicht nur der Gott der Sexualität und der Fruchtbarkeit, sondern wurde zu einem Allgott. Griechisch heißt nämlich Pars, Parser, Pan, alles, allumfassend. Und genau das können Sie in den Worten noch erkennen. Wenn Sie das Wort Panorama benutzen, geht das auf Pan zurück, denn Sie haben einen Blick über alles. Wenn eine Panik ausbricht in einer Herde, dann meinte man, dieser Gott Pan hat diese Herde in solchen Aufstand gebracht, dass sie abhauen. Und die Musiker waren eben der Meinung, dass dieser Gott mit einem Pferdeschwanz hinten und so Hufen eines Schafes, dass dieser Götze das Instrument dieses Götzen sei. Also Pan war unheimlich bekannt, wurde unheimlich verehrt. Und auf dem Weg bei Caesarea Philippi, dort befand sich eben ein Heiligtum für diesen Gott Pan. Und das war ein ganz wichtiges Heiligtum, denn das war ein großer Haltestopp für Leute, die von Damaskus kamen und in das Heilige Land zogen oder nach Jerusalem hinunterzogen. Der jüdische König Herodes der Große, den kennen Sie ja bestimmt aus der Weihnachtsgeschichte, er errichtete hier um 20 vor Christus neben diesem Pan-Heiligtum noch einen Tempel für Augustus, den Sie auch aus der Weihnachtsgeschichte kennen, für Kaiser Augustus, denn der ist, als Augustus verstorben ist, vergöttlicht worden. Und da werden wir gleich noch darauf zurückkommen müssen. Und sein Sohn von Herodes, Philippus, machte das ganz geschickt. Er nannte die Stadt Caesarea, damit unterwarf er sich dem römischen Kaiser, aber damit sein Name in Vergessenheit geriet, hat er gleich noch Philippus hinten rangehängt. Und so wird daraus die kaiserliche Stadt Philippus, Caesarea Philippi. Also wir haben es hier mit einem ganz besonderen Ort zu tun. Hier haben Sie ein Panheiligtum. Hier werden römische Götter angebetet. Das war richtig ein Ort, da ging die Post ab. Sie sehen hier hinten ein riesiges, langgestrecktes Felsmassiv. aus so einem rötlich wirkenden Stein, das hebt sich aus der ganzen Umgebung ab. Und sie erkennen dort eine große Höhle, die hier geöffnet ist. Wir sehen dort, wenn wir an diesen Massiv hineingehen, hier sehen Sie nochmal, was mit Pan auf sich hatte. So sah das damals aus mit dem Pan-Tempel, mit dem Herodes-Tempel, mit dem Nymphentempel, die hier waren. Also ein großer Haltestopp. Und wir sehen hier diese große Höhle, die bei den Juden auch Sheol oder Hades genannt wurde, was sie als Begriff auch für die Hölle haben. Denn man glaubte, dass das alles etwas mit diesem Areal zu tun hat. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, dann sehen wir hier eine ganze Reihe von Nischen, in denen sich Statuen drin befunden haben. Ich habe mal eine Teilnehmerin gebeten, sich auf so eine Nymphe zu machen und da reinzustellen, damit man es auch entsprechend versteht. Denn die Statuen von damals sind verloren gegangen. Aber die Inschriften, die diese Götzen dort entsprechend ehren, die haben sie heute immer noch. Der Ort selber, hier finden Sie dann die Reste dieses Augustustempels. Der Ort selber ist mehr als faszinierend, denn dort entspringt ja auch einer der drei Quellflüsse des Jordan. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Also eben in Sichtweite stand damals ein Tempel, nicht in Ruinen, sonst müssen Sie sich als ein bombastisches Gebäude vorstellen, vielleicht so in dieser Art. Und diesen Tempel hatte Augustus wiederum auch errichtet, also war von Kaiser Augustus mit errichtet worden, denn sein Adoptivvater war ja Julius Caesar, den kennen Sie alle, der Freund von Kleopatra, also von Elizabeth Taylor. Und dieser Julius Caesar, als er gestorben ist, wurde vom römischen Senat per Senatsbeschluss zu einem Gott erhoben. Und was bedeutete das nun für Augustus, sein Adoptivsohn? Der wurde zum Sohn des Göttlichen, auf Lateinisch Filius Divi. Und Caesar wurde vergöttlicht, der hieß ab diesem Moment Divus Julius, der vergöttlichte Julius. Da nun sein Sohn damit ein Sohn des vergöttlichten Caesar wurde, wurde er so bezeichnet, aber im Oströmischen Reich, und das ist genau das Gebiet, wo sich auch Israel befindet, im Oströmischen Reich hat man das etwas anders formuliert. Da sprach man nicht von dem Sohn des Vergöttlichten, sondern man sagte sofort, er ist der Sohn Gottes. Und den Titel kennen Sie natürlich von Jesus. Also es gab zur Zeit, als Jesus lebte, nicht nur einen Sohn Gottes, sondern der herrschende Kaiser galt auch als Sohn Gottes, denn der Vater, aber der Tiefvater wie auch immer, ist ja vergöttlicht worden von dem Senatsbeschluss. Und auch Kaiser Tiberius, unter dem Jesus wirkte, betrug diese Bezeichnung, im Osten ein Sohn Gottes zu sein, denn Augustus, sein Stiefvater wiederum, wurde auch nach dem Tod per Senatsbeschluss in Rom zu Gott erhoben. Für gläubige Juden war das natürlich Gotteslästerung pur. Wie konnten Heiden beschließen, sich per Senatsbeschluss zum Sohn Gottes im Singular zu erheben? Hier haben Sie Augustus, den wir nun aus der Weihnachtsgeschichte kennen, und hier haben Sie Kaiser Tiberius, unter dem Jesus, seine Herrschaft, damals Jesus, gelebt hat. Und Sie alle sind vergottet worden. Das war das ganz, ganz große Problem. Das sehen Sie auch sehr schön an einem dieser Bögen hier am Titusbogen in Rom, wo Sie ja diese berühmte Darstellung haben, wie die Tempelschätze, der siebenarmige Leuchter, nach der Eroberung Jerusalems hinausgetragen wird aus der Stadt und dann nach Rom kommt. Und oben steht als Überschrift drauf, der Senat und das römische Volk haben diesen Bogen errichtet, dem vergöttlichten Titus Vespasianus Augustus, dem Sohn des vergöttlichten Vespasian. Also Sie merken, es hatte alles nur noch mit Gottheiten zu tun. Nun, das war natürlich eine unglaubliche Sache. Wie konnte man sich zu Gott erheben? Und für Juden war das ein Problem, denn der Tempel in Jerusalem, das war ja der Tempel, wo der eine wahre Gott angebetet wurde. Und es ging nicht an, dass man per Senatsbeschluss jemanden zu Gott erhebt. Nun, Caesarea Philippi hatte nicht nur etwas mit diesen Götzentempeln zu tun, sondern dort fließt ja auch der Jordan, entspringt dort und der fließt dann in den See Genezareth und von dort geht er hinunter. Heute ist der Jordan nur noch ein kleines Rinnsal, aber damals war das ein wirklich imposanter Fluss. Und dort in diesem Jordan wurde Jesus getauft. Und es wird berichtet, als Jesus im Jordan getauft wurde, hatte sich der Himmel geöffnet und die göttliche Stimme sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und als die schwangere Maria von dem Engel erfährt, welche Leibesfrucht sie in sich trägt, damals hatte doch der Engel zu ihr gesagt, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Das hatten wir gestern auch bei Qumran nochmal diesen Text. Das Heilige, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. Das waren natürlich unheimliche Ansprüche. Da müssen ja die ganzen Räder sozusagen gelaufen haben bei den Menschen bei der Frage, wer ist denn nun der Sohn? Also der Menschensohn Jesu, den die Stimme vom Himmel zum wahren Gottessohn erklärt, stellt in den Augen der Begleiter an diesem Ort mit diesem Götzentempel eine lebendige Herausforderung dar. Er hat eine Kampfansage an diese Götzenkulte. Und hier zwischen diesen Symbolen der blasphemischen Kulte, diesem Panheiligtum, dem Augustustempel, dort war dieser Fluss Israel. Größer konnte der Kontrast kaum sein. Im Jordan wurde Jesus getauft. Der Jordan durchzog das Heilige Land von Norden nach Süden. Den Jordan hatten die Israeliten überquert, um das gelobte Land in Besitz zu nehmen. Den Jüngern konnte die Bedeutung dieser Ortswahl überhaupt nicht entgehen. An dieser Stelle kommt diese große Frage. Und auch die ersten Leser der Evangelien, die haben aufgehorcht, als es hieß, auf dem Weg nach Caesarea Philippi. Das überlesen wir heute, aber damals müssen alle Ohren geklingelt haben, denn sie wussten, auf dem Weg in dieses berühmte Weltheiligtum von Pan, dort kommt eine große Frage. Und die ersten Leser der Evangelien kapierten sofort, was es bedeutet, dass Jesus hier, genau hier und nicht an einer anderen Stelle, die Frage nach seiner Person stellt. Denn hier ist dieser Kampf der heidnischen Religion, der römischen Kaiserkulte, sie stehen dem Judentum gegenüber. Und an keiner Stelle sonst hätte Frage und Antwort eine größere Bedeutung als hier. Denn Petrus, der zögert überhaupt nicht. Ich finde ja den Petrus echt cool. Der ist immer an vorderster Front dabei. Und er sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Es ist genau dieses Du, das ich hier unterstrichen habe, das wir auch heute noch besonders betonen müssen, wenn wir gefragt werden, du bist es, du Jesus. Nicht Allah, nicht Mohammed, nicht Dalai Lama, nicht Bhagwan, nicht sonst ein Heilsbringer, sondern du bist der Messias. Du bist der Christus, du allein. In den meisten Bibelübersetzungen werden sie lesen, du bist der Christus. Das wird Petrus nicht gesagt haben, denn wahrscheinlich haben sie Hebräisch oder vielleicht Aramäisch gesprochen. Und da sagt er natürlich, du bist der Messias. Und das ist ein Begriff, der von dem hebräischen Maschiach abgeleitet ist. Das heißt wörtlich, mit Öl eingerieben. Sie können das auch übersetzen als gesalbt. Die Könige in Israel wurden gesalbt. Die Propheten, die zu einem besonderen Dienst herausgerufen wurden, sie wurden gesalbt. Ein Gesalbter ist also jemand, der eine ganz, ganz besondere Funktion hat. Das ist ein Messias. Und das geht zurück auf einen Vers aus dem 1. Samuel. Da heißt es nämlich, die gegen den Herrn streiten, wird er zerbrechen. Der Höchste im Himmel wird sie zerschmettern. Der Herr hält Gericht bis an die Grenzen der Erde. Seinem König wird er Macht geben und er wird erhöhen das Haupt seines Gesalbten. Aber dieser Petrus bleibt ja nicht bei dieser Christusanrede stehen und sagt, du bist der Messias, sondern er fügt einen zweiten Titel hinzu. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich weiß nicht, ob Ihnen diese Ironie auffällt, um die es hier geht, die ersten Leser bestimmt sofort verstanden haben. Denn diese römischen Götter, die dort waren, Augustus, Tiberius, die konnten ja nur Söhne Gottes werden, weil ihre Adoptiv- oder Stiefväter tot waren und der Senat sie nach dem Tod ernannt hat. Hier ist aber ein Lebendiger und deshalb sagt Petrus, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, nicht dieser toten Götter, die hier die Römer und Griechen verehren. Aber seien wir nicht so vorschnell, erheben wir uns nicht über die Römer, denn auch heutzutage schafft sich der Mensch seinen Gott. Das war damals nicht viel anders als heute. Damals war es der Kaiser, heute ist der Fußballgott, den wir haben. Das Auto wird zum goldenen Kalb, aber den wahren Gott, den vergessen wir oft. Ist das nicht so? Naja, Jesus, das war ein großartiger Mensch, da kommen Sie überall gut an, wenn Sie das sagen. Aber bitte sagen Sie nicht mehr. Aber wir haben es mit einem lebendigen, wir haben es mit einem heiligen Gott zu tun, mit dem man nicht spielen darf. Und man darf auch noch nicht so eine Art Feuerwehr diskreditieren. Wie oft höre ich diesen Satz immer, wieso kann Gott das zulassen, wenn dort der Krieg ist mit IS und so weiter. Aber bitte, nicht Gott macht den Krieg. Das machen die Menschen, die nicht nach den Worten Gottes leben. Und deshalb sieht die Welt so katastrophal aus. Und auch eins muss man ganz deutlich sagen, Gott ist nicht dafür zuständig, damit es uns gut geht und wir gut leben, sondern wir leben auf dieser Erde aus einem einzigen Grund, um uns zu entscheiden, ob wir mit diesem lebendigen Gott leben wollen oder nicht. Und daher konnte der Kontrast zu diesem toten Gott des Augustustempels nicht größer sein. Hier sagte Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, du allein. Petrus hatte ein unglaubliches Bekenntnis gesprochen. Obwohl Petrus Jesus hier richtig als den Messias erkennt und das als das Petrus-Bekenntnis, das Messias-Bekenntnis eingegangen ist, passiert ein paar Minuten später etwas ganz Merkwürdiges. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, als wir den Text gelesen haben. Nochmal, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, das sagt Petrus. Und dann kommt gleich eine Antwort von Jesus, die ganz merkwürdig ist. Denn was passiert? Petrus versucht, Jesus mit seinen Messias-Vorstellungen in Einklang zu bringen. Er versucht, ihn so sich zurechtzubasteln, wie er sein soll. Aber es ist nicht auch bei uns so, wir haben in Jesus den Messias gefunden, dann basteln wir uns ein bisschen zurecht. Und wenn es dann nicht so funktioniert, wie unsere Gottesvorstellung ist, dann meinen wir, oh nein, mit diesem Gott kann ich doch nicht so leben. Aber Gott warnt bereits in den 10 Geboten, dass wir sich kein Bild von Gott machen sollen. Allein die Bibel kann uns hier ein Bild von Gott vermitteln, das in Ewigkeit Bestand hat. Auch im Judentum ist das ja eine ganz wichtige Frage. Wer ist eigentlich der Messias? Auch dort gibt es eine Vielzahl von Vorstellungen. Aber dass Jesus der Messias ist, das ist ja nun eindeutig diese ganz, ganz große Frage. Wenn wir in den Text nun ein bisschen weitergehen, dort heißt es an dieser Stelle, dass Petrus gesagt hat, oder Jesus ihm sagte, wohl, wohl dir, selig, gut dran bist du, Simon, Sohn des Jonas, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Hier wird also dem Petrus nicht so ein Status verdient, wie er später in der Kirche oft genannt wurde mit einer Art Seligsprechung, sondern wenn es dort heißt, selig bist du oder wohl dir, dann bedeutet das wörtlich, wenn wir das übersetzen, du bist gut dran, wenn du so vertraust. Und Jesus sagt das zu Petrus, denn er hat auf eine Offenbarung Gottes vertraut. Das heißt also im Umkehrschluss, vertrauen wir den Offenbarungen Gottes, die in der Bibel sind, über unser Leben, dann sind auch wir selig, dann sind wir gut dran, dann geht es uns wohl. Denn die Worte der Heiligen Schrift, über denen ja die Bibelausstellung bei Ihnen geht, das sind Worte des ewigen Lebens, das sind nicht alte vergangene Berichte, sondern es ist ein ganz lebendiges Buch. Aber dann passiert etwas Merkwürdiges. Jesus sagt nun weiter, du bist Petrus, Kephas, der Fels, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten, die Pforten der Hölle, werden sie nicht überwältigen. Ich werde die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Also alle, die das gehört hatten, die hatten ja dieses unglaubliche Anblick vor Augen. Den Felsen mit dem Götzenheiligtum, die Nischen mit den Nymphen, mit diesen selbstgemachten Gottheiten, die alten Kulte, die Pforten der Hölle. Und nun sagt Jesus, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es ist vorbei mit dem Hades, es ist vorbei mit Scheol. Ihr bekommt eine Kraft und könnt den Bedrohungen der Hölle widerstehen. Das ist etwas, was Jesus uns auch verheißt. Wenn wir ihm nachfolgen, dann kann uns Tod und Teufel nichts antun, denn der Herr selber geht mit uns und lebt mit uns. Und er sagt weiter, und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, das wird in den Himmeln gelöst sein. Nun, eigentlich könnte man an dieser Stelle sagen, wow, das ist ein ganz toller Bericht. Super gut, Petrus, du bist klasse, das wollen wir auch so machen wie du. Und man könnte hier aufhören. Aber dann passiert etwas Heftiges. Bei diesem Fragespiel, was Jesus hier macht, an dieser Stelle, wo der Fluss des Jordans entspringt, den man, wie gesagt, diese Höhle, die man auch als Hades, als Hölle bezeichnete, bei diesen ganzen Götzenheiligtümern, dort, sagt Jesus, beginnt eigentlich seine Via Dolorosa, sein Kreuzesweg, nicht in Jerusalem, sondern an dieser Stelle, denn er sagt, Er wird weitergehen nach Jerusalem und er wird dort von den Hohepriestern und Schriftgelehrten viel leiden, ja den Tod erdulden müssen, aber am dritten Tag würde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus ernstlich zur Seite und ich finde das einen unglaublichen Bericht. Macht Jesus Vorhaltung und sagt zu ihm, also komm mal runter, der Herr, der sei dir gnädig, ich pass schon auf, das wird dir nicht passieren, das soll dir nicht begegnen. Also eigentlich versucht Petrus hier ein seelsorgerliches Gespräch mit seinem Herrn zu führen und ihn immer wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Denn diese Ankündigung, dass der Weg am Kreuz endet von in Jerusalem, dass hier sozusagen die Via Dolorosa beginnt, das findet Petrus gar nicht gut. Denn in seinem Weltbild und auch dem Weltbild der antiken Juden, aber auch der heutigen Juden noch, kann man sagen, dass ein leidender Messias, ein Messias, der sogar getötet wird, überhaupt nicht in die Vorstellung passt von dem, wie der Messias sein soll. Man denkt eigentlich mehr dort in Kategorien von Jesaja 11. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wort kennen. Da heißt es über den Messias, mit dem Hauch deiner Lippen wirst du den Frevler töten. So erwartet man den Messias, so in dieser Art, kämpferisch. Aber nicht, dass er leiden würde. Und Petrus hoffte natürlich auch, dass dieser Jesus ein Befreier ist, aber nicht von den Sünden, sondern von der römischen Besatzung. Denken Sie dran an diesen Gang der Jünger nach Emmaus, nach der Auferstehung. Da wird uns berichtet, die Jünger, ihre Augen waren geheilt, sie erkannten den Herrn nicht, der mit ihnen ging. Und Jesus fragt, warum seid ihr so traurig? Und sagt, ach, hast du nicht gehört, was in Jerusalem passiert ist? Wir dachten, er sei es, der uns erlöst. Wovon denn erlöst? Nicht von den Sünden, sondern von der römischen Besatzung, macht von der hohen Steuerlast, die die Römer aufgelegt hatten. Und dann heißt es, Jesus legte ihn aus, von Mose, die ganze Schrift, wie dort die Prophezeiungen auf ihn sind. Also ich gestehe, diese Bibelstunde hätte ich für mein Leben gerne erlebt. Jesus legte das alles aus. Und da in dieser Schrift des Alten Testamentes, der hebräischen Bibel, das angekündigt ist, dass Jesus diesen Leidensweg gehen wird, denken Sie an Jesaja 53. Für wahr, wir konnten ihn gar nicht anschauen. Er war so gemartert. Sein Angesicht war so schrecklich zu sehen. Er trug unsere Krankheiten. All diese Texte, die ja das Leiden des Messias vorhersagen, deshalb macht Jesus etwas ganz Verblüffendes, eine ganz harte, harsche Antwort. Er sagt zu Petrus, stell dich hinter mich, du Satan, geh weg. Du bist mir ein Skandalon, ein Fallstrick geworden, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Wir können es auch so übersetzen, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen. Du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nichts im Sinn, was Gott will, sondern nur das, was die Menschen wollen. Wer das so liest, ohne Erklärung, wird das wohl ein bisschen falsch verstehen. Denn natürlich sagt Jesus nicht an dieser Stelle, dass Petrus, der eben ja noch der Fels war, nun der Teufel ist, der Satan ist. Nein, das sagt er gar nicht. Und er weist ihn auch nicht weit weg von sich. Denn schon wenn Sie den nächsten Bericht lesen, weiß nicht, ob Sie wissen, was danach passiert, geht Jesus ja durch Galiläa und da kommen die Jünger an einem Berg vorbei, den man oft traditionell als den Berg Tabor bezeichnet, wo die Verklärung stattfindet. Und da ist Petrus wieder ganz vorne dabei, der sagt, wir wollen da so drei Hütten bauen, eine für dich und eine für die anderen beiden Propheten. Also Petrus ist wieder ganz vorne dabei. Nein, Jesus macht ihm deutlich, dass das, was er will, dass er ihn bewahren will vor diesem Leidensweg, dass das menschlich zwar verständlich ist, dass man nicht leiden will, aber dass das nicht der Auftrag des Messias ist. Denn der Messias ist gekommen, um für meine, um für ihre Schuld zu leiden, zu sterben und dann durch die Auferstehung dieses zu bestätigen. Also Petrus ist hier nicht der Teufel, man könnte das vielleicht so übersetzen, zieh dich zurück, Petrus, und denk über das nach, was du gerade gesagt hast, und dann geh hinter mich. Nicht du, Petrus, läufst vorne weg und bestimmst den Weg, sondern geh hinter mir. Und in meinen Fußspuren, da folgst du. Und darauf sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mit mir gehen will, der verleugne sich selbst und nehme sich sein Kreuz auf sich und werde mein Nachfolger. Das ist die Quintessenz, wenn wir Jesus als Messias bekannt haben, wenn wir ihn erkannt haben. Und ich habe manchmal ein bisschen ein Problem mit Liedern, wo uns gesagt wird, folge Jesus nach und alles wird gut. Das, sorry, stimmt nun überhaupt nicht. Denn wenn Sie Jesus nachfolgen, bewusst nachfolgen, dann beginnen erst die Probleme. Junge Leute erleben das in der Schule. Was, du bist Christ? Das kann ja gar nicht sein. Im Studium, ich denke, Sie sind wissenschaftlich gebildet. Sie wollen mit so einem alten Buch wie die Bibel kommen. Wenn Sie im Bekanntenkreis sitzen über Fußball, da werden Sie sich nie streiten. Aber sagen Sie mal, Sie glauben an Jesus. Wer weiß, ob Sie beim nächsten Länderspiel überhaupt noch eingeladen werden. Das ist das Problem. Jesus ist eine herausfordernde Sache und an Jesus entscheidet sich das alles. So ist es auch in dem Verhältnis, wenn wir uns mit den jüdischen Freunden unterhalten. Ich hatte gestern gesagt, der große Philosoph Shalom Ben-Schurin, er sagte, der Glaube von Jesus, der eint uns, aber der Glaube an Jesus, der trennt uns. Der jüdische Glaube, da können wir gut einen christlich-jüdischen Dialog machen, da können wir vielleicht auch noch gut mit den Moslems einen Dialog führen. Aber sobald sie sagen, gehen wir auf die Knie und beten diesen Jesus an, weil er mein Herr und Heiland ist, dann bricht alles auseinander, denn das ist die Frage des Bekenntnisses. Wenn jemand mit mir gehen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, er werde mein Nachfolger. Das ist diese große Botschaft, die Jesus uns hat. Jesus, darüber müssen wir uns klar machen, er ist der leidende Messias für uns. Der, der für uns gestorben ist und uns errettet hat. Und deshalb müssen wir uns klar machen, Jesus wurde wegen seinem Anspruch verurteilt in Jerusalem, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Deshalb wurde er von den jüdischen Richtern verhört. Er wurde verhöhnt, für schuldig befunden, vor Pilatus politisch auch nochmal für schuldig befunden. Er wurde deshalb zum Tode am Kreuz verurteilt. Und als vor einiger Zeit dieser Film von Mel Gibson war, Die Passion Christi, da gab es ja unheimliche viele Kritiker, die sagten, das ist ja so brutal, das kann man gar keinen Menschen zeigen, das ist unmöglich, dieser Film. Nun, Sie haben recht, Mel Gibson, der ein sehr strenger Katholik ist und der versuchte hier in aller Trast, wie soll man sagen, sehr drastisch das Leiden Jesu darzustellen, das war schon echt brutal. Die Kritik ist berechtigt, aber ganz ehrlich, das war wohl nichts, wie es wirklich war. Denn diese Grausamkeit der Massenhinrichtung, die die Römer hatten, können wir uns gar nicht vorstellen, wenn das war. Wenn ich in Jerusalem durch das Israel-Museum führe und wir sehen dort das Fersenbein eines Gekreuzigten, eines der wenigen Relikte aus einer Kreuzigung, wo sich der Nagel verbogen hatte, weshalb man sein Oberbein bei der Kreuzabnahme abgeschlagen hat und dann in so einen Kalksarg hineingelegt hat, da wird den Besuchern immer sehr deutlich, wie brutal, wie unmenschlich diese Ermordung Jesu war. Aber Jesus ist das gegangen, weil er sie und mich liebt. Das ist das Unglaubliche. Er hat seinen Tod auf sich genommen, um uns zu retten. Dieser Tod Jesu war außergewöhnlich. Am Kreuz Jesu, das müssen wir uns klar machen, sehen wir die schlimmsten Auswüchse des Hasses. Aber wir sehen zugleich die größte Liebe Gottes. So sehr hasst der Mensch Gott, so sehr, dass er Jesus getötet hat. Aber so sehr liebt Gott den Menschen, dass er es zuließ, dass sein Sohn für sie und mich getötet wurde. Und deshalb singen wir dieses schöne Weihnachtslied ja immer. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das in den Kaufhäusern erklingt und hoffe immer, dass die Menschen den Vers verstehen. O du Fröhliche, o du Selige, Welt ging verloren, Christ ward geboren. Das ist diese Weihnachtsfreude, deshalb ist Weihnachten so ein wunderbares Fest. Weil Weihnachten Ostern endet. Karfreitag und Ostern, der Moment, wo sich das alles zusammenbringt. Und deshalb gibt es diesen wunderschönen Vers im Johannesevangelium, den kennen Sie bestimmt. Also hat Gott die Welt geliebt. Und für Welt können Sie, wenn Sie diesen Text mitlesen, Ihren Namen einsetzen, denn damit sind Sie gemeint. Also hat Gott den Pastor, den Alexander, Sie, so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, seinen eigenen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Es ist ein unglaubliches Opfer, was Jesus dargebracht hat. Und deshalb können wir darüber nicht unbeschwert oder leichtfertig hinweggehen. Denn dieses Heil, das Jesus Christus für uns auf Golgatha vollbracht hat, ist teuer gewesen, sehr teuer gewesen. Es hat ihn sein Leben gekostet. Und das hat er gemacht, weil er dich und mich so liebt. Weil Jesus unsere Schuld getragen hat und durch seine Wunden wir geheilt sind, darum ist dieses zerbrochene Verhältnis zwischen Gott und Menschheit wieder heil. Und genau das bedeutet das hebräische Wort Shalom. Das heißt eigentlich Heilsein, Ganzheit. Deshalb übersetzt man das als Frieden, denn wenn man heil ist, hat man Frieden, ungetrübtes Glück. Durch den Sühnetod des Messias können wir Frieden haben, können wir den wahren Shalom, den wahren Frieden Gottes haben. Und deshalb ist diese erste Meinungsumfrage so wichtig, die dieser Predigt zugrunde liegt. Denn auch sie müssen sich heute Morgen dieser Frage aussetzen, wenn Jesus sie fragt, für wen haltet ihr mich? Es gab einen großen Judaisten, der leider verstorben ist, Otto Betz, der Lehrer von Professor Rainer Riesner. Und Otto Betz als großer Judaist sagte einmal, wenn Jesus für sie nur ein Rabbi ist, ein unübertroffener Gleichniserzähler, ein gewaltiger Prediger, der vielleicht etwas radikale Pharisäer aus Nazareth, dann mag er vielen Menschen nicht nur als guter Jude, sondern auch als Vorbild des Christseins erscheinen. Nur, das ist nicht der wirkliche, das ist nicht der historische Jesus, das ist nicht der gekreuzigte König der Juden. Denn dieser Jesus war der Christus, er war der Messias. Und da gibt es nur die Alternative. Entweder war er Gottes Sohn oder er war ein falscher Prophet. Entweder war er der Messias Israels oder er ist der Verführer Israels. Deshalb, wer in Jesus nur einen wandernden Rabbi sieht oder den Rufer vor dem Ende oder für einen großen Propheten wie im Islam, der bleibt hinter seinem Anspruch und dem Zeugnis der Jünger und den Aussagen der Bibel ganz weit zurück. Jesus war viel, viel mehr. Er war der lebendige Sohn. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Und weil er auch lebendig ist und wieder auferstanden ist, deshalb haben wir eine Hoffnung, dass wir das auch in der Ewigkeit erleben und sehen dürfen. Jesus ist der Messias. Dieses Bekenntnis, das wir durch den Petrus gehört haben, muss aber auch unser persönliches Bekenntnis sein. Jesus muss mehr für mich sein als ein großer Mann, als ein großer Wanderprediger. Er muss mein Retter und mein Herr sein. Und Pfarrer Johannes Hansen hatte mal in einer Predigt etwas gesagt, was ich nie mehr gehört habe. Und ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich ihn hier zitiere. Aber das war die knallharteste Predigt, die ich je in einer Kirche gehört habe. Er fragt uns nämlich als junge Leute, wenn ihr meint, dass ihr Enkelkinder Gottes seid, weil eure Eltern schon fromm gewesen sind und in der Kirche getauft worden seid, dann muss ich euch mal eins ganz deutlich machen. Wir wurden ganz hellhörig und spitzten unsere Ohren, dachten, was will der Pfarrer uns jetzt erzählen? Und er sagte, naja, ihr könnt als Kinder kirchlich getauft sein, das ist eine gute Tradition. Und dann später werdet ihr als junge Erwachsene kirchlich konfirmiert oder in der katholischen Kirche bekommt ihr die Kommunion, auch eine gute christliche Tradition. Und als junge Leute wollen die natürlich heiraten, die Mädels in weiß und die Jungs im schicken Anzug in der Kirche. Alles gut. Wunderbar. Eine kirchliche Hochzeit. Naja, und dann geht das Leben vorbei und man endet dann irgendwo so in 2 Meter mal 80 Zentimeter oder 60 Zentimeter in einem Holzsarg und dann wird man kirchlich beerdigt. Und dann sagt der Pfarrer Johannes, das ist alles gut und eine wunderbare Tradition. Aber wenn ihr in dieser ganzen Zeit diesen Jesus nicht als euren persönlichen Messias, als euren persönlichen Heiland erkannt habt, dann, bitte, das sagte der Pastor zu uns, dann bewirkt all das, was ihr erlebt habt, nur eine Sache. Ihr fahrt kirchlich bescheinigt zur Hölle, nicht mehr und nicht weniger. Das muss euch klar sein. Als ich das hörte, dachte ich, wow, er hat recht. Es geht nicht um Tradition, sondern es geht darum, dass der Glaube lebendig ist. Und dazu möchte die Gemeinde Sie einladen, dazu möchte die Bibelausstellung Sie einladen, dazu möchte ich Sie persönlich einladen. Wenn Sie diesen Jesus noch nicht in Ihrem Leben ganz persönlich kennen, dann machen Sie diese Sache fest. Denn keiner weiß, wenn wir rausgehen auf die Straße, ob wir diese Straße lebend überqueren. Keiner weiß, ob wir morgen wieder aufwachen. Heute, wenn ihr die Stimme des Herrn hört und merkt, Jesus klopft an, dann macht diese Sache fest. Denn nur mit Jesus haben wir ein erfülltes Leben. Nur mit Jesus können wir in die Ewigkeit hineingehen. Alles andere bringt nichts. Jesus ist der wahre Messias. Jesus ist bestätigt worden, die Auferstehung. Deshalb sagen wir, der Herr ist auferstanden. Ich liebe das Gartengrab in Jerusalem, wo dieses Schild ist. Er ist nicht hier, weil er auferstanden ist. Deshalb sagen die ganzen Kirchen am Ostermorgen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Jesus, das machen sich klar. Das bedeutet Vergebung der Sünden. Jesus, das bedeutet Heilung von Krankheit. Und zwar von der inneren Krankheit, nicht unbedingt von der äußerlichen Krankheit. Jesus, das ist Macht über Dinge, die uns in Besitz nehmen. Davon will er uns erlösen. Jesus, das ist der Gekreuzigte. Jesus, das ist aber auch der Auferstandene. Und Jesus ist der Haupt der lebendigen Gemeinde. Ich freue mich immer, wenn ich in eine Kirchengemeinde eingeladen werde, wo man merkt, hier wird Jesus wirklich lieb gehabt. Wird er lieb gehabt. Diesen Eindruck hatte ich bei Ihnen gestern und heute. Und dann, Jesus, Das ist der wiederkommende Herr, das vergessen wir so oft. Er wird ja kommen. Und stellen Sie sich mal vor, er kommt heute. Und wie wird dann Ihre Antwort sein, wenn Sie gefragt werden, wer bin ich? Sind Sie dann ein bewusster Nachfolger Jesu? Wissen Sie, dass Sie erlöst und errettet sind? Wissen Sie, dass Sie ein neues Leben in Gott geschenkt bekommen haben? Jesus, er ist es, von dem das Buch der Bücher berichtet. Auf ihn weisen die Schriften des Alten Testamentes, des ersten Bundes, der hebräischen Bibel hin. Und Jesus, er ist die Erfüllung, so berichtet uns das Neue Testament. Und darum, aus diesem Grund, ist jetzt auch die Bibelausstellung bei Ihnen. Aufgrund des Anlasses, dass Martin Luther die Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg angeschlagen hat. Denn für Luther galt nur eine einzige Sache. Solus Christus, alleine Christus. Nur Jesus ist es, der rettet. Und das würde ich Ihnen gerne von Luther mitgeben. Sie müssen nicht viel von Luther behalten, aber dieses Solus Christus, allein der Christus, alleine Jesus, das ist der Punkt. Denn es geht darum, mit Jesus als dem persönlichen Retter zu leben. Es geht darum, dass er mein persönlicher Heiland wird. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie diesen Jesus als Ihren persönlichen Messias erkennen. Denn dann hatte diese Predigt eine Frucht und auch diese Bibelausstellung und die ganze Arbeit, die in dieser Gemeinde gemacht wird. Gott möge helfen, dass wir alle in Jesus wirklich den Messias erkennen. Amen.